2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin Moin, es ist Dienstag, der 19. März 2024. Es ist 1,5 Stunden nach 19.10 Uhr und willkommen zum NDS-Gespräch. Erst jetzt in Nürnberg gegen St. Pauli, spielen sie mit 0 zu 2 im Max-Morlock-Stadion mit 41.269 Menschen im Stadion. Einmal die Tore der Reihenfolge, 0 zu 1 Jojo Eggestein, Minute 44, Vorlage von Philipp Treu und das 0 zu 2 von wem auch sonst, Marcel Dragon Ball Z Hartl. 62. Minute durch Vorlage auch Jojo Eggestein, der sein Tabu ein bisschen gebrochen hat. Also kommt zum rechten Zeitpunkt zum Endspurt. Und das ist somit der 4. Auswärtssieg in Nürnberg in Folge. Und wenn man noch weiterrechnet, haben wir auf letzten 7 Spielen in Nürnberg sogar 6 Siege und ein Remis geholt. Also Nürnberg scheint uns ein bisschen zu liegen. Und bevor ich nochmal in die Sendung reinstarte und bevor ich Uli mit reinhole, heute ist der 19. März und der 19. März 2023, es jährt sich der Todestag von Antje Frohmüller. Antje Frohmüller, für die es noch nicht kennt, auch für die jüngere Generation, eine Fotografin beim FC St. Pauli, auch schon seit Regionalliga-Zeiten, Drittliga-Zeiten, schon immer dabei, immer im Raum, ein gut bekanntes Gesicht in der Fanszene. Und auch, es ist eigentlich unmöglich für St. Pauli-Fans, nicht über ein Bild von ihr gestolpert zu sein. Also sie war sehr omnipräsent, also eigentlich ist sie uns auch im Herzen, ist sie im Herzen und ist im Herzen auch geblieben. Eine sehr liebe, nette Person, einen Tod auch durch, leider durch Krebs, hat uns vor einem Jahr sehr vor den Füßen geholt. Es war sehr, sehr traurig. Es gab auch dazu eine Choreo von ihr von der Südkurve. Also es war, ihr Todestag jetzt zum ersten Mal und ich hoffe, dass wir, wenn wir den Endspurt durchziehen, dass es Antje von oben uns in der ersten Liga spielen sehen kann. Und ich möchte jetzt in die Sendung starten. Ich hole jetzt Uli mit rein. Hi Uli.
Servus. Hallo aus Franken.
Wir hatten, also eigentlich beginne ich ja Folgen mit gerade jemandem wie dich, der auch Journalist ist und auch zu den Spielen geht und auf der Tribüne das Spiel verfolgt. Wie läuft ein Tag eines Journalisten ab, gerade bei einem Spieltag an einem Samstag? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie bei Spiel? Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen?
Hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, durch online, durch digital. Wir sind so normalerweise ja so 1,5 Stunden vorm Spiel. Also ich habe das Glück, ich wohne sehr nahe zum Stadion, habe dann nicht weit hin, bin also in ein paar Minuten eigentlich angekommen. Und dann habe ich mit einem Kollegen getroffen, der macht für unseren Podcast Kadepp, macht der Instagram Stories. Da habe ich mich kurz getroffen für ein kleines Interview vorm Spiel. Ja, und dann geht man rein, schaut mal die Aufstellung, postet die dann auch online. Wir haben so einen Live-Ticker jeden Tag vom Club, wo dann sowas gleich ein bisschen kommentiert wird und veröffentlicht wird. Und dann geht es eigentlich seinen normalen Gang. Dann isst man noch was, wenn es was Gutes gibt. War das mal nicht so der Fall. Aber dann gibt es noch Alternativen, dass man sich ein paar Bratwürste holt außen. Und dann geht es auf die Tribüne und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Wir teilen uns da mal ein bisschen auf. Wir sind immer zu zweit vor Ort von unserem Medienhaus. Ein Kollege übernimmt den Online-Spielbericht, also der Spielbericht, der dann wirklich mehr oder weniger mit Schlusspfiff fertig ist und online erscheint. Ich habe während des Spiels den Live-Ticker betreut. Das ist jetzt nicht so der klassische Live-Ticker, wie ihn zum Beispiel der Kicker hat, wo dann jede Torschau, jede Auswechslung, jede gelbe Karte vermerkt wird, sondern eher so ein bisschen, was passiert so drumherum und so ab und zu mal auch Wertung des Spiels schon bisschen in die Richtung, eher analytisch. Ja, und dann nach dem Spiel ganz normal Pressekonferenz, Mixed Zone. Und dann bin ich noch nach Hause, habe dann noch unseren Blog geschrieben. Wir haben auch auf nn.de einen Blog zum Club nach den Spielen, Nachspielzeit nennt sich der sinnigerweise. Der hat mal so Rubriken. Und den habe ich dann noch zu Hause fertiggestellt. Und dann irgendwann am nächsten Tag geht der dann online, kann man noch ein bisschen nachlesen, so rund um das Spiel, was so passiert ist. Ja. Und am Sonntag war ich dann beim Amateurfußball bei zum Ausgleich in der Bezirksliga. Auch das gehört dazu.
Und welcher Verein ist das in der
Bezirksliga? Wir betreuen da ja das ganze Gebiet und man sucht sich halt immer so ein Highlight-Spiel aus. Und Spielvereinigung Mögeldorf gegen SC Germania Nürnberg. Verfolgerduell in der Bezirksliga Nord. Ist dann auch mal ab und zu ein schöner Kontrast zu diesem Profifußball, weil die Menschen dann natürlich noch viel nahbarer sind und alles viel unkomplizierter. Und es war eigentlich ganz nett, weil es ein schöner, sonniger Sonntag war. Und dann sitzt man auf so einem Provinzsportplatz halt und schaut da ein Fußballspiel an. Das ist ab und zu auch ganz nett eigentlich. Vor allem nach dem Samstag war das Spiel am Sonntag besser.
Ja. Aber es gibt ja auch Spiele, die ihr auch jetzt gewinnen müsst in der zweiten Liga, oder ist für euch der Zug jetzt abgefahren einigermaßen? Ihr seid im Mittelfeld der Tabelle etabliert?
Ich glaube, die Saison, da kann man jetzt einen Haken dahinter machen. Also es war ja vor dem Spiel wirklich so, dass der eine oder andere noch gedacht hat, wenn man das jetzt gewinnt, dann kann man noch ein bisschen rechnen. Ich glaube, das ist jetzt sowohl nach oben als auch nach unten ist es durch. Da wird nicht mehr viel passieren.
Ja, aber es klang ja eigentlich absurd, aber es waren ja immerhin noch, es war, also stand vor dem Spiel, waren ja noch ja. 5 Punkte auf Platz 3.
Genau, ich hatte fälschlicherweise 8 gesagt, 8 waren es nach unten. Und jetzt ist es, glaube ich, jetzt muss ich wirklich nachschauen, 7.
Jetzt sind es 8 Punkte.
8 nach oben und 7 nach unten oder umgekehrt. Also
ja, nach unten so, sind es auch 8 sogar.
Sind auch 8. So wie ich die Mannschaft jetzt einschätze, sie wird nicht mehr total einbrechen, dass man sich da nochmal Sorgen machen muss. Sie wird jetzt nicht alle Spiele verlieren, aber sie wird jetzt auch sicherlich nicht nochmal so eine Serie starten, dass sie da nochmal oben hinschnuppern kann, weil da auch zu viele Mannschaften dazwischen sind jetzt. Und man hat es ja auch in dem Spiel ganz deutlich gesehen, dass die Mannschaft halt dann im Endeffekt schon dort steht, wo sie in der Tabelle auch hingehört und nicht weiter oben.
Also ich hatte ja im Intro schon kurz angesprochen und das hatte ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Also das waren 13 direkte Duelle, also jetzt wie, ja. denk mal nach vorne Spiel, es waren 13 Duelle zwischen Nürnberg und St. Pauli und
Sieg für Nürnberg.
Ja. Und kein Sieg für Nürnberg. Der letzte Sieg gegen, also von Nürnberg gegen uns war am 8. Mai 2016. Das weiß ich sogar noch, weil da war ich sogar da.
Füllkrug hat das Tor geschossen damals. Niklas Füllkrug.
War das echt Füllkrug?
Ja.
Ich erinnere mich noch, also es war eine Sonderzugfahrt. Es war der letzte Spieltag und das ist immer Sonderzugfahrt. Knallheiß. Und 1-0, es ging halt um nichts mehr. Es hat auch niemand interessiert, das
Spiel ja. eigentlich. Ja, ich muss mir auch für mein ganz miserables Bauchgefühl entschuldigen. Ich habe ja bei euch getönt von einem 1-0-Sieg, den ich da vor dem geistigen Auge hatte. Habe ich dann auch relativ schnell im Spiel gemerkt, dass das eine etwas gewagte Prognose wohl war. Also Bauchgefühl war jetzt nicht so verlässlich.
Ja, aber auch wenn du, ich sag mal, mehr Journalist als Fan bist, ohne dass jetzt persönlich...
Ja, ist ja so, ist, ja.
Man kann ja trotzdem hoffen und glauben, deswegen ist man ja auch Fan im
ja,
Sinne oder fiebert mit.
Es ist ja auch für uns schöner, über einen Verein zu berichten, wo dann Emotionen nochmal dabei sind, wo es nochmal um was geht, wo du ein bisschen auch noch einmal die Stimmung anschüren kannst, und also nicht in dem negativen Sinne, sondern einfach, dass es noch um was geht, als wenn man jetzt halt so die Saison irgendwie zu Ende bringen muss, wohl wissen, dass da nichts Spannendes mehr passieren wird. Also insofern wäre es natürlich auch aus unserer Sicht schön gewesen, wenn der Club da nochmal richtig oben hätte ranschmecken können. Aber wie gesagt, das war wohl etwas vermessen. Also muss ich Abbitte leisten für meinen etwas zu optimistischen Tipp.
Nee, aber das... Also
ich hatte halt auf diese Serie gebaut, ne? Nach 13 Spiele nicht gewonnen. 13 ist so eine schöne Zahl, jetzt reicht's. Aber dann sind es halt 14. Und die Chance, die Serie zu bremsen oder zu stoppen, wird jetzt dann wohl im nächsten Jahr auch eher nicht gegeben sein.
Also mindestens ein Jahr muss man nochmal warten
dazwischen. Ja, da gehe ich davon aus.
Du hattest ja gesagt, also wenn man Richtung mal Spiel reingeht, du meintest ja, wir hatten ja ganz kurz über Aufstellung oder mögliche Formation gesprochen. Wir sind da nicht viel drauf eingegangen, weil ich persönlich der Meinung bin, das ist, also man kann nur spekulieren. Wir haben noch so viele Tage hin, es kann sich doch alles ändern. Und du meintest, es war relativ also das wäre, ich sag mal, ausrechenbar. Du meintest, dass Nürnberg spielt halt so, wie Nürnberg immer spielt.
Genau, es war auch so, also auch vom Personal. Wir machen auch immer die Aufstellung vor dem Spiel, die oft so ein bisschen, man weiß es nicht so genau, Trainer verrät natürlich auch nicht, aber wir hatten das mal 11 Richtige. Also das war jetzt nicht so schwer ausrechenbar, wie diese Mannschaft, die da einläuft, ausschauen wird.
Bei uns war es ein bisschen, also wir haben...
Ja, Metz war überraschend, ne, dass das dann doch gereicht hat.
Ja, also da war ich echt sehr überrascht, dass das irgendwie, also zum Glück keine nachhaltigen Schäden irgendwie von sich getragen hat, weil das sah schon im Spiel schon sehr böse aus, wie er umgeknickt ist, aber das ist so, also Karo Metz ist so, also echt so ein Leuchtturmtyp, der ist einfach, also der, keine Ahnung, der strahlt einfach so eine Sicherheit aus und so ein, also ich habe nichts übrig als Verwunderung für diesen Mann. Und dann, ja, dann hat man noch, genau, Dapo Afolayan vorne rechts, der hat gefehlt, der hat nach dem Schalke-Spiel oder Threats gemeldet. Dann hat man noch, ja, Scott Banks ist noch Kreuzbandriss, hat er vor einem Heimspiel gegen Braunschweig erlitten. David Nemeth war nicht dabei, ich glaube, der ist krank. Eric Smeed, jemand, der sehr oft unterm Radar immer fliegt. Hinter Jackson Irvine, also ich finde so, ja. Jackson Irvine kriegt halt sehr oft die Lorbeeren und Eric Smeed eigentlich nicht, nur bei uns intern wird er sehr Himmel gelobt und gepriesen, weil er ist quasi so unser nochmal ein, ja, Brain-Level mehr ist als Jackson. Der hat gefehlt, wo wir auch echt Sorge hatten, weil dann hast du halt vielleicht auch Carol Metz hinten, der fehlt, dann hast du Sayakas, gelb gesperrt übrigens, Rechtsverteidiger. Und dann ein bisschen Sorgen, okay, jetzt fehlen drei Innenverteidiger. Was passiert?
Ja. Ich wage mal die Prognose, also für Metz war es ja ideales Spiel zum Wiederreinkommen. Das hätten wir beide, glaube ich, auch wegverteidigt, was da auf St. Pauli-Tor hinkam.
Ja, okay, ja, das weiß ich nicht. Also, also ich habe ja bei mir, irgendwie bei mir stehen, wer ist denn? Jan Gjamera.
Jan Gjamera, genau.
Gelb gesperrt.
Der war gelb gesperrt, genau. Und dafür kam dann Enrico Valentini. Erwartungsgemäß, ja.
Sonst keine großen Veränderungen, wie du meintest. Und schon bei Nachanpfiff persönlich, also das, was ich so erstmal wahrgenommen habe, also das, und was mich persönlich sehr oft wundert, dass man sich tief reinstellt sofort, ne? Und das hat gefühlt, Nürnberg hat ja sofort sich quasi schon zurückgezogen und dann gesagt, also, und obwohl man weiß, was für spielstarke Spieler wir haben, er sagt, komm, mach den Ball, hab viel Spaß damit und wir gucken, was wir da machen.
Ja, das ist auch das, wie gesagt, der Spieler, der sehr unterschiedliche Rezeption erfahren, sag ich mal. Es gab die Ultras danach, die haben ja sogar freundlich Beifall gespendet noch der Mannschaft nach dem 0-2, fanden das wohl irgendwie okay. Auch die Spieler, wenn man mit denen gesprochen hat, dann haben die schon deutlich gesagt, ja, man hat halt einfach wirklich relativ schnell gemerkt, dass man, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, Klaus hat gesagt, das hat sich absolut chancenlos angefühlt heute. Und so war es ja auch. Und ich glaube schon, dass dann man als Spieler auch so ein Gefühl dafür kriegt im Laufe eines Spiels, dass einfach nichts geht. Du rennst nur hinterher, wenn du die Bälle verlierst, dann wird es sofort gefährlich. Und deswegen lag dann, glaube ich, das Augenmerk also spätestens nach dem 0-2 wirklich nur noch darauf, mit dem blauen Auge davon zu kommen und nicht wie im Hinspiel wieder 5 zu kriegen, was den Trainer damals ja auch sehr verärgert hat, wo es in der Nachspielzeit dann noch 2 Gegentore gab und wo man da halt mit so einem kleinen Debakel heimfährt. Und das wollten wir halt unbedingt vermeiden. Kann man verstehen, aber es gibt halt auch schon ganz viele Menschen, die sagen, pass auf, wir haben hier ein Heimspiel, es sind über 40.000 Menschen im Stadion. Okay, es ist der FC St. Pauli, es ist der Tabellenführer, bei allem Respekt, aber man hätte sich halt schon ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht und es war halt phasenweise war schon wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange. Und wenn man sich dann ich bin gar kein so großer Freund, jedes Spiel so auf alle Daten und Statistiken runterzubrechen. Ich beurteile das Spiel immer lieber gern noch aus dem Bauch raus. Wobei jetzt mir im Bauchgefühl ja immer nicht so richtig liegt, aber wenn man sich die Statistiken dann anschaut, ein bisschen Aussagekraft ist dann natürlich schon dabei. Und wenn man dann sieht, dass man im Schnitt 10 Kilometer weniger gelaufen ist fast als St. Pauli, dass man an dem Spieltag die wenigsten Sprints hat. Also diese Laufwerte ist immer so ein Thema. Also Trainer Robert Klaus, Ex-Trainer beim Club, der hat mal gesagt, ihn interessieren diese Laufwege insgesamt interessieren überhaupt nicht. Es geht um die Zahl der intensiven Laufwege oder intensiven Sprints. Und selbst die waren aber desaströs an dem Tag. Also wo man halt dann schon sieht, so richtig Gegenwehr war eigentlich nicht da. Und das hat schon wirklich sehr viele Menschen extrem geärgert oder auch gestört, dass man halt das Gefühl hatte, von Anfang an, man überlässt St. Pauli da das Spiel, man zieht sich zurück, versucht halt irgendwie ein bisschen auf Umschaltmomente zu lauern, die es am Anfang noch kurz gab. Es gab einen Schuss ans Außennetz von Benny Goller, der in Erinnerung geblieben ist, und dann kurz nach der Halbzeit eigentlich die wirklich echte Torchance durch Jens Kastrop, dessen Schuss dann ein bisschen zu zentral geraten ist und dem Torwart dann auch keine großen Probleme bereitet hat, aber das war es ja eigentlich schon an Offensivbemühungen. Und Das fanden dann wirklich viele Menschen schon unterm Strich sehr enttäuschend. Gerade nach zwei Spielen, die man jetzt gewonnen hatte, hat man halt gehofft, dass man schon ein bisschen mehr mit breiter Brust in so ein Spiel geht und zumindest versucht irgendwie zu zeigen, dass man ein Heimspiel hat. Aber sollte nicht sein.
Also mein Vater und mein jüngerer Bruder waren ja auch da. Und mein Vater hat dann nach Spiel zu mir gesagt, er war relativ enttäuscht von Usun.
Ja.
Und nicht zum Zuge kam. Und dann hatte ich da ein bisschen... Und das ist etwa das, was ich vor dem Spiel auch gesagt hatte. Ich finde es irgendwie komisch, dass man gefühlt alle Verantwortung oder alle auf Usun legt. Jemand, der gerade 18 geworden ist und gefühlt eher die Mannschaft ziehen soll. Möglicherweise auch eine Spieler eigentlich haben
soll. Das soll er eigentlich gar nicht. Also es war natürlich so ein Spiel, wo er überhaupt keinen Zugriff bekommen hat. Auch er lebt halt natürlich von seinen Momenten, von seiner grandiosen Schusstechnik. Wenn er eine Chance bekommt am Strafraum oder da ungestört abziehen kann, dann ist es halt wirklich oft ein Tor. In dem Spiel war er halt auch auffällig. Ich glaube, da hat man es auch im Vorgespräch schon ein bisschen davon, was ihm einfach auch noch fehlt. Ne? Und es ist halt in so einem Spiel, erwartet jetzt keiner, dass er mit 18 Jahren da voranmarschiert und die Mannschaft da mit sich reißt. Aber es war halt zum Beispiel im Spiel gegen den Ball. Das ist dann halt sein Problem, da kommt dann halt gar nichts. Und dann in so einem Spiel müssen dann zumindest alle mitarbeiten. Und das hat bei ihm schon auch phasenweise ein bisschen lustlos gewirkt. Also das war einfach so ein Spiel, wo man gemerkt hat, das behagt ihm gar nicht. Und da kam dann halt wirklich sehr wenig. Und was ich auch gesagt habe, wenn man einen Usun aus der Mannschaft rausnimmt, beziehungsweise es so hinkriegt, dass man ihn weitgehend ausschaltet, dann bleibt da halt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, das Probleme bereiten könnte.
Und im Grunde war es dann so, also ich fand das auch schon, du meintest ja Thema Statistiken oder die Daten, ja, die wir da aktuell da vor uns haben. Und wenn man sich die mal anguckt, ich meine...
17-2 ja, Torschüsse.
Ja. 17-2 Tor, das ist schon, also
ja,
schon verrückt. 10 Kilometer mehr gelaufen, obwohl ich jetzt meine Theorie ist dann auch immer... wir haben 11-1 Ecken und Marcel Hartl ist immer der, der die Ecken tritt, der immer zu jeder Ecke läuft. Also nochmal ein paar Extrameter, die er läuft.
Und Nürnberg hat ja eine große Tatanbahn, die muss man ja die Bälle immer erst irgendwo holen. Das kommt ja auch noch dazu.
Ich glaube, der macht es immer mit Absicht, dass er immer die Ecken tritt und von Weitem immer sofort zur Eckfahne rennt. Deswegen ist er hat immer am meisten Kilometer.
Ja, wie gesagt, es ist gar nicht diese Laufstatistiken. Es gab auch schon Spiele, wo du 10 Kilometer weniger gelaufen bist und hast gewonnen. Das muss man jetzt gar nicht als alleiniges Merkmal dann nehmen. Aber es passt halt in das ganze Puzzle, wenn man sich dieses Spiel betrachtet, passt das halt einfach mit rein.
Und so kam es dann auch dann zum 1-0 kurz vor der Halbzeit. Im Grunde war es genau, ich sag mal, das, was... Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass man Sorge hatte, dass es 0-0 wird, aber ich glaube, das ist schon etwas das, was, glaube ich, wenn es hätte es Nürnberg über die Halbzeit gerettet erstmal, dass es ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit in Nürnberg reinbringt und gerade genau richtig in letzter Sekunde nochmal mit dem Halbzeitpfiff das 1-0, dass man quasi, im Grunde war ja der Nürnberger Strafraum unter Dauerbeschuss gefühlt.
Also das Tor hat sich ja angebahnt. Ich habe, glaube ich, zu meinen Kollegen habe ich 10 Minuten vorher gesagt, lang dauert es nicht mehr, sagt man in Franken. Also das war absehbar und dass es dann noch vor der Halbzeit fällt, aus Nürnberger Sicht natürlich unglücklich, wenn man sich vielleicht mit einem 0-0 in die Halbzeit gerettet hätte. Sage ich aber auch, dann wäre es halt irgendwann später gefallen. Man hatte ja bei St. Pauli auch immer das Gefühl, ja, die machen halt jetzt gerade so viel, wie sie müssen, um das Ding total zu kontrollieren. Aber wenn das jetzt wirklich... Wenn dieser Kastrop-Schuss nach der Halbzeit wirklich reingeht, es steht 1-1, dann hätte ich auch das Gefühl gehabt, hätte St. Pauli jederzeit nochmal eine Schippe drauflegen können. Es war ja auch ganz viel sagen, dass Fabian Hürzeler nach dem Spiel dann in der Pressekonferenz so, ja, Ergebnis ist okay, Leistung, ja, war okay. Also das klang schon so, als naja, wir mussten jetzt nicht alles geben, war ganz okay, aber wenn nötig gewesen wäre, hätte man halt einfach nochmal ein bisschen den Druck erhöht und das war einfach absehbar, dass du in diesem Spiel keine Chance hast. Also da hätte wirklich sehr viel zusammenkommen müssen, dass das Spiel anders ausgeht.
Und ich weiß doch nicht, wie viele Minuten Julio Eggestein kein Tor mehr geschossen hat.
Also das ist aber so typisch. Das ist so, also wir nehmen ja in Nürnberg für uns immer in Anspruch, wenn irgendein Verein Probleme hat und seit 47 Spielen nicht mehr gewonnen hat, kommt nach Nürnberg, Aufbaugegner wartet. Also das ist auch so eine self-fulfilling prophecy irgendwie, dass der Club immer als Aufbaugegner für Mannschaften taugt und offenbar geht es genauso mit Spielern, die seit November, ich habe mal sogar mal die Minuten dann noch ausgerechnet für unseren Block, 1000 irgendwas Minuten, keine Ahnung, der nicht mehr getroffen hat und der musste nur gegen Club spielen, dann klappt es schon wieder.
Und ist auch Spieler des Spiels geworden, Minute 2,0. Beweglich, stets anspielbar, machte ein Tor, eine Vorlage.
Genau, zweite immer vorbereitet. Ja. War dann ein bisschen ärgerlich, das 2-0 natürlich, weil es halt auch noch ein Geschenk war. Also es war jetzt auch kein klassisches rausgespieltes Tor, war ein Fehlpass von Janis Horn, von unserem Innenverteidiger, der da im Spielaufbau den Ball, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, in die Füße spielt und dann geht es relativ schnell. Wirklich aber auch stark gemacht, dass man dann über die Außen geht, sondern den Pass halt zentral, weil ja Horn herausgerückt war, natürlich auch kein Abseits, also das war schon gut, diesen Pass dann direkt ins Zentrum zu spielen und dann legt ja Eggestein quer und Hartl muss nur noch einschieben. Also das war dann natürlich auch eine Qualität. In der Entstehung war es halt ein bisschen unglücklich, weil der Fehlpass Janis Horn eigentlich normalerweise so nicht passiert. Und er hat auch selber nach dem Spiel gesagt, damit hat er natürlich den Deckel drauf gemacht und war sich da auch schon seiner Schuld bewusst. Aber auch da sage ich, wenn es da nicht gefallen wäre, dann wäre es halt 10 Minuten später gefallen. Also war absehbar.
Davor ist noch was gewesen, das fand ich auch relativ amüsant. Also erstmal zu zwei Sachen. Das erste war die 5. gelbe Karte von Elias Hart. Elias Hart, 47. Minute die gelbe Karte abgeholt und das war ja fast bei der Eckfahne und er wollte eine Ecke haben. Und das haben wir bei uns ja, war ja vor unserer Nase, das haben wir gesehen, dass das eine Ecke war. Und haben uns auch beschwert und dass er dann sofort eine Gelb zückt für Elias. Also ich fand es ein bisschen überzogen. Jetzt ist er Gelb gesperrt gegen Paderborn in 2 Wochen. War relativ witzig. Also er hätte schon vor 2 Wochen war er Gelb gesperrt, also fast Gelb gesperrt, hat dann seine 5. gekriegt, aber jetzt dann auch danach noch gelb-rot gekriegt.
Gelb-rot,
das heißt,
dann.
Er wurde gelb gesperrt.
Ja.
Er war gelb-rot gesperrt, aber wie es dachte, dann wieder hat er seine 4. gekriegt, hätte die Gefahr wieder zum Gelb gesperrt sein können. Also Elias.
Ist vielleicht ein wenig dumm, aber andererseits sind es halt Emotionen. Und wenn ich dann Nürnberg anschaue, da gab es keine einzige gelbe Karte. Ne? Also ohne jetzt zu sagen, das wäre ein Qualitätsmerkmal, dass man gelbe Karten bekommt für ein Spiel. Aber auch das sagt natürlich was aus, dass man, ja, spreche jetzt nicht von irgendwelchen bösen Fouls, oder, aber vielleicht hätte man auch mal ein Zeichen setzen können und zumindest mal so tun, als ob man sich wehrt. Aber selbst das, ich glaube, St. Pauli war zu schnell, die konnte man nicht mal faulen.
Ja, definitiv. Und es ging übrigens auch, es war auch eine schöne Geschichte, hinter mir, 2 Meter hinter mir stand, ich war ja im Auswärtsblock im Stehbereich, und es fing ja an zu regnen. Und wir hatten ja vor dem Spiel noch kurz gesprochen, wenn es regnet, also der vordere Bereich oder untere Bereich des Stadions, der wird schon ordentlich zugeschüttet. Und du hast dann gesehen, wie dann die ersten Reihen frei wurden im Stadion. Und auch, du meintest auch, die Presseleute.
Ja, wir sind auch ein bisschen nass geworden, ja. Das ist ein Nachteil an dem Stadion. Wenn es da regnet und dann noch ein bisschen Wind dazu, dann nützt das Dach auch nichts.
Und dann hat es doch, glaube ich, 10, 15 Minuten dann schön geregnet. Also schon ordentlich.
Ja.
Und dann meinte jemand dann hinten, also ich war auch kurz davor, ich muss echt zugeben, nach 15 Minuten, ich habe keine Lust mehr im Regen zu stehen, ich gehe gleich auch gleich hoch. In dem Augenblick wurde dann gesagt, guck mal da hinten, der Himmel wird, also die Wolken verziehen sich, der Himmel öffnet sich, ja. Die Sonne wird scheinen und wir schießen das 2-0. Und so ist es dann gekommen. Das war auch großartig. Und dazu kam halt dann noch, du hast ja bestimmt ja auch mitbekommen, in Minute 65, 67, keine Ahnung, da wurden ja in der Nürnberger Nordkurve diverse Fans,
ja, ich gesehen, ja,
St. Pauli-Presse gezeigt.
Ja.
Das war die ganzen Zaunfahnen schon von Fanclubs oder älteren Fanclubs, die es zum größten Teil auch nicht mehr gibt. Und das sind halt Sachen, die kamen von, sind vor 20 Jahren, 5 Jahren abhanden gekommen. Das eine, das war vor 20 Jahren bei dem Testspiel bei Rapid Wien.
Okay.
Dass sie auf einmal nach 20 Jahren nicht wieder auftaucht. Jetzt bei dem Spiel gegen uns. Also, dass wir Europapokal gegen Rapid spielen, ist ja unwahrscheinlich zu präsentieren. Aber ich weiß nicht, warum die so lange gewartet haben, das so zu
Aber ist ja auch interessant. Offenbar gibt es da so eine Art Archiv, wo solche Sachen dann gelagert werden und bei Bedarf holt man sie wieder raus. Ist ja nicht uninteressant. Ja.
Es gibt übrigens der unser Mike von Millerton, ich sag mal der Schöpfer
des ganzen Formates hier, der war ja auch damals vor 20, 25 Jahren bei den Passanten, das war die Fahne, die damals dann, die präsentiert wurde, und er meinte, ach, die sah schön sauber und gebügelt aus, also die hat sich mal drum und drum, so drum gekümmert.
Pfleglich behandelt.
Genau. Und dann gab es noch eine Zaunfahne vom Henning, ich glaube, die ist auch schon das dritte, vierte, also der arme Kerl, das heißt arme Kerl, der ist auch früher zu den Länderspielen gefahren. Und die haben ihn andauernd den ganzen Banner mal abgezogen, weil er von St. Pauli war. Also scheinbar ging es nur darum. Also der, ich glaube, schon das dritte, vierte Mal, dass er deine Fahne da verloren hat. Aber dem ist das auch echt scheißegal. Den ist jetzt auch gar nicht.
Ja, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass das bei euch in der Kurve jetzt für größere Irritationen sorgt.
Nö,
gar nicht. Bei einer 2-0-Führung und die Bundesliga in Sichtweite kann man das, glaube ich, ganz entspannt hinnehmen.
Genau, es gab halt noch drunter noch ein paar Schals der Ultras, wo jetzt, ich sage, ja, das ist, solange das jetzt nicht das Hauptbanner ist, interessiert es auch keinen. Also es halt interessiert nicht, also ich würde sagen, das interessiert keinen, aber es ist halt so ein sehr ärgerlich, weil wenn du halt weißt, wenn du solche Artikel trägst, dann musst du damit rechnen, ob man was davon hält oder nicht, dass man gegebenenfalls das verteidigen muss. Weil das ist halt ein heiß begehrtes Ziel. Ja. Gerade St. Pauli ist halt gern gesehener Angriffsziel, gegen sein Angriffsziel. Und wurde dann gesagt, ja, der eine Teil ist halt Schulterzucken, Kopfschütteln. Das andere ist halt ärgerlich, aber so what, weiter geht's.
Ja. Weil ich mich erinnern kann, vor vielen Jahren, da ist St. Pauli abgestiegen aus der Bundesliga. Da war das letzte Saisonspiel gegen Nürnberg. Frag mich jetzt bitte nicht mehr nach einem Jahr.
Das war 2000.
Ja, sowas.
Haben wir 5-1 gewonnen, ne? Kann das sein?
Das Ergebnis weiß ich gar nicht, aber ich weiß nur, dass da die Spieler dann am Schluss so ein Transparent am Millern-Tor aufgespannt haben mit wir sehen euch wieder oder alles Gute oder so. Das war eigentlich ganz nett als Aktion damals, wo wir gedacht haben, die Fanszenen kommen sich da vielleicht sogar ein bisschen näher. Hat es auch Applaus gegeben damals, aber so richtig Freunde werden sie wahrscheinlich nicht mehr, leider. Was ich schade finde, weil ich persönlich, also das klingt jetzt blöd, wenn ich das in so einem Podcast dann sage, aber ich durchaus Sympathien für St. Pauli habe schon immer. Also mein Hund frisst aus einem Totenkopf Napf, den ich irgendwann mal am Millern-Tor gekauft habe. Also ich fände es ja eigentlich ganz nett, wenn man sich da ein bisschen freundschaftlicher gesonnen wäre, aber gut, muss nicht sein.
Ja.
Ist jetzt auch nicht die ganz große Feindschaft insofern.
Es ist Minute jetzt 62, ist das Tor gefallen zum 2-0. Ich versuche mir gerade, mich zu erinnern, so die letzte halbe Stunde des Spiels.
Also die letzten Minuten waren halt richtig übel. Ne? Das war dann schon echt eine kleine Demütigung, wo dann St. Pauli da den Ball über gefühlt 58 Stationen zirkulieren ließ, begleitet von Olé-Gesängen. Und
das war Nürnberg, ein bisschen überzogen, das war ein bisschen
nervig. Ja, aber es hat ja auch von Nürnberg keiner mal versucht, das zu unterbinden. Ne? Also dann, das meine ich halt, da muss man halt dann irgendwann mal sagen, okay, dann kostet es mir jetzt vielleicht eine gelbe Karte, aber jetzt grätsche ich halt mal irgendwo den Ball raus. Und selbst das hat man ja über sich ergehen lassen. Also wirklich, das war ein, wo ich da gedacht habe, oh, jetzt wird's richtig übel. Ne? Also das war dann wirklich so ein bisschen vorgeführt worden.
Ja, dazu zwei Gedanken, also zu dem einen, in dem Augenblick hat's mich halt gestört, weil man schon trotzdem damit beschäftigt war, die Mannschaft anzufeuern, und wenn nebenbei auf einmal dieses Olé, Olé kommt, ja, das war schon gefühlt, das war schon so ein 50-50, ja, die Hälfte wollte singen, die Hälfte wollte gefühlt Nürnberg demütigen oder die Spieler demütigen, also ich fand's ein bisschen, ich will nicht sagen Fingerspitzengefühl, sondern aber ein bisschen sich. Es hat mich ein bisschen gestört, dieses ganze Olé.
Ja, war halt eine kleine Machtdemonstration am Ende, ne? Das muss man schon ganz klar sagen.
Ja, keine Ahnung. Es hat mich den Augenblick gerade, hat mich in dem Augenblick gestört irgendwie. Und das zweite, genau, also diese fünf Minuten, und übrigens empfehle ich da nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, den Analysebericht von Tim in unserem Blog. Sein Bericht beginnt mit dieser Endszene, mit diesen letzten fünf Minuten, wo wir den Ball über fünf Minuten lang kreisen lassen und Nürnberg nicht ein einziges Mal an den Ball kam. Und das ist etwas, das, also ich glaube, wie viele Stationen? Waren 47 Stationen?
Nein, ich habe es nicht, es war nur gefühlt, ich habe es nicht mitgezählt, aber ja, es ging wirklich lange.
Also das war wirklich schon echt absurd, wo du denkst, was ist hier eigentlich los? Also entweder sind wir wirklich so gut gerade oder Nürnberg ist falsch in dieses Spiel reingegangen.
Ja, das ist natürlich auch die Frage, ob man wirklich mit der Einstellung ins Spiel reingegangen ist, auf Nürnberger Seite zu sagen, wir stellen uns da von Anfang an hinten rein und versuchen, die Schadensbegrenzung oder ja, möglichst lange kein Gegentor zu kriegen, was ja fast eine Halbzeit lang geklappt hat, oder ob man wirklich vielleicht gemerkt hat, so nach 10 Minuten, Viertelstunde, nachdem so diese ersten zaghaften Angriffe, die hat man ja noch, wie gesagt, nachdem das dann aber auch relativ verpufft ist, dass die Spieler da eben auch schon so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen haben und dass das einfach, dass man halt machen kann, was man will. Und das haben sie danach ja auch gesagt. Also Janis Horn hat danach gesagt, das wäre die beste, und er hat wirklich auch schon ein bisschen was erlebt im Profifußball, verschiedene Stationen, gesagt, das war die bislang die beste Zweitligamannschaft, also nicht nur diese Saison, sondern die er überhaupt jemals gespielt hat. Und ist natürlich immer schön, wenn man den Gegner lobt, kann man natürlich auch ein bisschen von der eigenen Schwäche immer ablenken, das ist auch klar.
Das war mein Gedanke gerade,
ja. Das ist schon klar, aber es haben schon wirklich alle sehr geschwärmt, und also ich glaube auch für einen objektiven Zuschauer muss man schon sagen, dass das schon wirklich wahnsinnig viel Qualität ist, gerade so im Zentrum, im Mittelfeld, damit mit Hartl und Irvine und Treu, das ist schon eine Qualität, die ihr da habt. Und was wir uns halt in Nürnberg wirklich fragen, und die Frage kam dann danach öfter, oder wo wir gerade drüber grübeln, warum? Also wenn man so, man muss ja gar nicht so lange zurückschauen, letzte Saison, Winterpause, stand Nürnberg knapp vor St. Pauli. Ne? Und es sind praktisch noch eine ganz 1,5 Jahre später, trennen einen gefühlt Welten. Also was ist da passiert? Ist das wirklich nur der Trainer bei euch, der diesen Unterschied macht? Oder was ist mit dieser Mannschaft passiert, die eigentlich im letzten Winter noch hinter Nürnberg stand und jetzt ja eine andere Liga ist? Also auch bald in der Realität, aber schon jetzt gefühlt.
Ich habe ja in eurem Podcast von gestern, den ihr aufgenommen habt, auch kurz reingehört. Da habt ihr auch gesagt, hier, wir haben ja einen Ex-Nürnberger im Tor bei St. Pauli. Aber ihr habt ja vergessen, wen wir als Ex-Nürnberger quasi als Sportdirektor haben.
Ja, Andreas Bornemann natürlich.
Ja, also den,
wobei der ja auch nicht immer unumstritten war, oder? Was ich so aus der Entfernung mitbekommen habe, gab es ja da auch schon Zeiten, wo das alles ein bisschen gekriselt hat und die Mannschaft mit ihm auch nicht so klar gekommen ist und also irgendwelche sagen, Prämienverhandlungen, also wie gesagt, alles aus 700 Kilometer Entfernung betrachtet.
Ja, ich würde mal sagen, das geht auch viel mehr um die, ich will nicht sagen, wie er mit einigen Spielern umgegangen ist, aber die Art und Weise, wie er Verträge beendet hat.
Ja, ja.
Unifil Kommunikation. Also
James Lawrence hat ja da auch nicht so viel Gutes zu erzählen gewusst.
Ja, der eine oder andere trauert noch Simon Mackinock hinterher, unseren, unseren Stürmer, der aussieht wie Machine Gun Kelly. und keine Ahnung.
Wobei man sagen muss.
Ich kann es verstehen, aber was er dann aus dem Hut gezaubert hat, manchmal so manche Dinge.
Also muss man sagen,
ich bin kommunikativ, muss ich sagen, ein paar Sachen hätte er ein bisschen besser lösen können, aber. Ich finde, was er so, ich würde sagen, zu über 80% gemacht hat, ist schon gut. Also man kann sich überstreiten, warum wir einen Albers geholt haben von Regensburg, was der bei uns macht, weiß ich nicht. Also wenn wir aufsteigen sollten, dann wird er auch nicht da sein. Ein Amedo wird auch locker bestimmt nicht da sein. Da müssen wir nochmal gucken.
Wobei das ja auch in Nürnberg, als er Sportdirektor in Nürnberg war, das nicht das Problem war. Also er hat damals ja auch eine Aufstiegsmannschaft zusammengestellt, 2018, als Nürnberg aufgestiegen ist in die Bundesliga. Da gab es ja auch nie Kritik an seiner Arbeit im Prinzip. Das Problem war halt dann, dass man den Trainer entlassen wollte und er halt gesagt hat, entlässt den Trainer nicht, und dann musste man halt erst den Sportvorstand entlassen, dass man den Trainer entlassen konnte. Also er hat da sein Schicksal ein bisschen gekoppelt an den Michael Köllner damals, sonst hätte man Bornemann in Nürnberg auch nicht entlassen. Also das war dann rein pragmatisch, dass er sich da so gesträubt hat, und es gab jetzt schon nicht wenige Meinungen, die schon früher gerne vielleicht gesehen hätten, dass man da mit dem Trainer nochmal einen neuen Impuls setzt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, auch in Nürnberg war das nicht so, dass man mit Bornemann jetzt generell da unzufrieden war. Es gab mal so eine Wintertransferphase, wo dann das nicht so funktioniert hat, wie man sich erhofft hatte, auch in der Bundesliga. Aber generell war das keine schlechte Arbeit, die er gemacht hat, muss man schon sagen.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kevida Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kevida Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und der Und nochmal einen Bericht nochmal von Tim nochmal anzuknüpfen.
Ja.
Wir hatten ja schon relativ viel über die Spielweise von St. Pauli auch gesprochen. Also ich hatte dir auch gesagt, es ist eins der Spiele aktuell gewesen, wo man im Grunde nur über uns reden könnte, weil wir so gut gespielt haben und Nürnberg kein Land gesehen hat. Und ich bin gar kein Freund davon, uns dauernd selbst zu beweihräuchern und zu sagen, wie toll und großartig wir sind, weil wenn wir wissen, wo wir vor einem Jahr standen, müssen wir mal gucken.
Ja, genießt doch, wer weiß, wie es in einem Jahr ausschaut. Absolut.
Mein größter Wunsch, und das habe ich auch schon, ich glaube, wenn die Leute mal nachgucken bei uns im Blog unter Teamvorstellung, bei mir steht ein kleiner Absatz. Mein Traum ist es, dass wir uns längerfristig in der ersten Liga etablieren. Und jetzt, wir hatten jetzt 13 Jahre Liga 2 hinter uns. Ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ich möchte 2 Jahre. Ich bin müde. Ich will das nicht mehr.
Jetzt bin ich nach 5 Jahren schon.
Ja, komm mal erstmal auf die Reise.
Ja, schaffen wir locker, kein Problem.
Und Tims Bericht hat quasi geendet mit souverän, reif und einfach spitze. Oder wie man einfach in einem Wort beschreiben kann, Bundesliga-reif. Und Bundesliga-reif, da müssen wir aber erstmal. Also, ich habe echt Sorge, das ist meine größte Angst, dass wir am Ende so landen, so wie Fürth damals oder jetzt Darmstadt.
Ja.
Müssen wir uns dann mal gucken, wie wir uns da zurechtfinden.
Ja, ich denke, ein paar Stellschrauben muss man schon noch drehen und personell auf der einen oder anderen Position ein wenig nachbessern, das ist schon klar. Aber es ist, man hat schon das Gefühl, es ist eine sehr gewachsene Mannschaft. Also sehr, sehr kompakt, sehr gut aufeinander eingespielt. Es ist alles kein Zufall, was da passiert. Also da ist schon, Trainer hat jetzt auch verlängert bei euch. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Ja, jetzt wo der Trainer verlängert hat, gehen wir auch davon aus, dass Marcel Hartl auch demnächst verlängert wird. Hoffentlich. Und der meint, ich glaube, der hatte mal gesagt oder irgendwer hatte mal gesagt, dass im April darüber gesprochen wird. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist das eine, weil angekoppelt, weil Hürzeler hält sehr, sehr viel von Hartl und ist halt quasi gesetzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn Hürzeler bleibt, dann kann ich vorstellen, dass Hartl auch bleibt. Und ich verstehe nicht, wenn ein Hartl zu Wolfsburg oder Gladbach geht, dann bleib bei uns und steigt mit uns auf und bleib bei Hürzeler. Spiel erste Liga und dann kannst du mal gucken, wohin du gerne gehen willst.
Man sieht ja auch jetzt in der Bundesliga, dass so Mannschaften wie jetzt Heidenheim, wo man auch gedacht hat, vielleicht das wird schwer, die werden das relativ souverän schaffen. Das ist auch so eine gewachsene Mannschaft, keine großen Stars, eher so das Kollektiv. Und es ist ja bei euch ähnlich. Also ihr habt jetzt auch nicht, wenn man Irvine vielleicht mal rausnimmt, der sicherlich, glaube ich, schon so eine Schlüsselrolle hat, aber ansonsten sind es ja jetzt auch alles keine satten Stars oder Einzelkämpfer, sondern das geht ja schon übers Kollektiv viel und das, glaube ich, schaut schon ganz vielversprechend aus.
Und was passieren kann, kann man jetzt sehen. Ein Niklas Beste ist jetzt für die Nationalmannschaft trainiert. Ja. Also Marcel Hartl, da hast du dein Ziel. Guck mal. Du wurdest diesmal nicht nominiert von Nagelsmann, aber scheinbar im nächsten Jahr, wenn du dich ein bisschen anstrengst. In der ersten Liga spielen und wir dann Gladbach irgendwie dran und aus einer pflücken. Dann kannst du mal sehen, dass da kommt dann ganz schnell ein Nagelsmann der Anruf. Also, Spiel ist vorbei. Wir haben jetzt 2 Siege in Folge, Hertha und jetzt Nürnberg, 2 Wochen Länderspielpause. Wir genießen die 10 Punkte Abstand auf die Vorstadt. Wie ist das für euch? Also es wird nicht mehr nach oben, nichts nach unten gehen. Es gibt noch, ist noch 2 Monate. Im Grunde denkt man jetzt bestimmt noch an die Planung für die nächste Saison, oder?
Ja, muss man ja auch eigentlich. Also man weiß ja auch, dass diverse Spieler den Verein verlassen werden. Ich denke, da muss man jetzt schon mal die ersten, oder wenn es nicht schon lang passiert ist, auch Kontakte aufnehmen zu Spielern. Man hat Planungssicherheit, wenn man es positiv sehen will, dass man auch nächstes Jahr ein Zweitligist sein wird und da dann seine Personalplanungen auch entsprechend schon vorantreiben kann. Das wird auch nötig sein. Und ich glaube, es geht aber vor allem auch darum, dass man sich einfach anständig aus der Saison noch jetzt verabschiedet. Ne? Also wenn man das jetzt so laufen lässt und die Leute sind, möchten auch mal wieder schön den Fußball sehen, das haben wir im Vorgespräch gehabt, das war ja mal in einer Phase dieser Saison so, dass man das Gefühl hatte, da entwickelt sich was, es ist einfach wieder schöner, erfrischender Offensivfußball, den man zu sehen bekommt und man hat jetzt nichts mehr zu verlieren, das hatte ich eigentlich schon vom St. Pauli-Spiel gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen auch Flügel verleihen kann, hat's nicht. Vielleicht war der Gegner einfach der Falsche. Jetzt geht's dann Samstag nach Berlin zur Hertha. Wird auch nicht einfach, aber es geht jetzt schon darum, dass man die Saison ordentlich zu Ende bringt und auch schaut, dass man möglichst einen einstelligen Tabellenplatz bekommt. Man geht ja auch immer noch um Fernsehgelder mit Tabelle und so weiter. Ist ja auch nicht auch nicht zu vergessen, aber dass man mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgeht und vielleicht schon auch denkt, dass man nächste Saison dann mit natürlich wieder einer ziemlich veränderten Mannschaft, weil es einen größeren Umbruch geben wird in Nürnberg, aber dass man dann vielleicht im neuen Fußballjahr wieder angreifen kann und dass die Stimmung da zumindest gut bleibt, weil man es jetzt dann so austrudeln lässt und dann aus den letzten paar Spielen wieder nur noch 2 Siege holt und am Schluss halt wieder 12. wird, dann war es halt eine Saison unterm Strich wie so viele in diesen letzten 5 Jahren. Und ja, man wollte eine sorgenfreie Saison, das kann man so sagen, das wird wohl gelingen. Aber so insgesamt hofft man natürlich schon ein bisschen, dass man so in Blickrichtung nach oben schauen kann. Und wäre schon schön, wenn jetzt in den letzten Spielen dann da so ein bisschen einfach Lust gemacht wird auf die nächste Saison und so wegen Vertrauen da ist, dass es dann vielleicht irgendwann mal besser wird. Über Spiel muss man gar nicht so viel reden. Ja, es spricht für sich selbst.
Und dann, es gibt auch ein Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, die St. Pauli-Fans hier werden es auch mitbekommen haben, weil es auch große Wellen geschlagen hat innerhalb der Fanlandschaft. Und du hast davon nichts mitbekommen.
Nee, ich habe nichts mitbekommen. Ne?
Und zwar, ich hole dich einmal kurz ab. Also erstmal muss ich, liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht mir kurz, dass wir hier wieder Zeit vorangeschritten sind, aber es ist ein Thema, das ist wichtig, nimmt noch mal ein paar Minuten ein und wir müssen noch mal drüber reden. Es fing erstmal los, dass am 15. März, also vor 4 Tagen, war der internationale Tag gegen Polizeigewalt. Und kurz darauf, am Wochenende, das war, was war nochmal Freitag? Der 16. März war Freitag. Und da hat die Bundespolizei auf den sozialen Medien quasi ein Bild veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Uli. Quasi mit We are ready for the weekend, quasi bereit, also an den Grenzen oder oder sonst wo 2800 Beamte im Einsatz, wieder bei Fußballspielen präsent und so weiter und so fort. Und das wurde schön dargestellt mit ein Foto mit Polizisten oder Polizistinnen, wer weiß, volle Kampfmontur, Wasserwerfer und quasi die Bereitschaft fürs Wochenende dargestellt. Also ich sag mal so, das klingt nicht etwas, was quasi, wenn ich daran denke, dass jemand mich schützen will, ich denke persönlich, das ist eher so ein Foto, was man so kennt, so von Hooligans, die sich für dritte Halbzeit irgendwie ankündigen fürs Wochenende. So sehe ich das. Habe mich davon gar nicht abgeholt gefühlt von diesem Foto. Und das ist etwas, was St. Pauli-Fans auch auf der Rückreise nach Hamburg quasi erfahren mussten. Also es gab ja mehrere Zugverbindungen auf dem Weg zurück. Und es gab in Göttingen gibt es ja eigentlich sogar, ich glaube, es ist gut wie immer, wenn man nach Hamburg fährt aus Nürnberg, irgendwie 15 Minuten Raucherpause, 10 Minuten oder so. Es ist irgendwie immer so. Warum, weiß ich nicht, aber wir müssen so lange in den ganzen Bahnhof dann bleiben. Es gab, und es ist immer so, man geht dann kurz raus, eine Raucherpause. Und in dem Gleisbereich kam es halt quasi, ich will es nicht sagen, zu einem Wortgefecht zwischen Personen und es hätte dann irgendwie die Runde gemacht, dass das Augsburg-Fans gewesen wären, aus der Rückreise aus Wolfsburg, dann nach Hause.
Fahren die auswärts Augsburg-Fans?
Ja, also ein paar waren schon da, obwohl das Stadion in Wolfsburg nicht sehr voll aussah. Ja. Und dass es halt Augsburg gewesen wäre, ging halt nicht draus hervor. Es wurde dann von den Medien oder von der Polizei irgendwie schnell breit ausgetreten. Obwohl ich glaube, es wurden keine Fanutensilien irgendwie festgestellt oder gesehen. Also man wusste nicht genau, was sich da handelt. Und irgendwie die Polizei war auch dann schnell da und hat dann eine Kette gezogen, Pfefferspray eingesetzt und es kam so ein richtiges Aufeinandertreffen oder eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Lagern kam es zu keinem richtigen Zeitpunkt. Also ob es zu einem Flaschenwurf gekommen war, was die Polizei gesagt hat, weiß halt keiner. Das hat unsere Fanhilfe auch nicht bestätigen können. Und die Polizei hat dann angegeben, es gab keine Verletzten. Und was aber dann wiederum, dann bleibt dann die Frage offen, warum muss man dann quasi die Fahrt fortsetzen lassen, um dann in Hannover den ganzen Zug anzuhalten. Es waren nicht nur St. Pauli-Fans da drin, 150, das waren wirklich 2 ganze ICE-Züge, die angekoppelt waren, 2,5 Stunden aufzuhalten, damit, keine Ahnung, bestimmt 500, 600 unbeteiligte Fahrgäste die nicht weiterkommen können. Also es wurden 150 St. Pauli-Fans oder 200 kontrolliert, so eine Zahl, die schwankt immer mal wieder. Und der ganze Zug wurde aufgehalten für 2,5 Stunden. Es wurde, die ganze Bundespolizei hat dann eine Kontrollstraße oder wie die das heißen, da aufgebaut. Und die haben nach 6 Personen gesucht. Also, naja, also quasi vollbemummte, behelmte Polizisten quasi in die Arme zu laufen und dann sich kontrollieren zu lassen. Quasi, es wurde mit ein Foto gemacht und abgeglichen, weil die 6 Personen gesucht haben. Stattdessen wurde dann ein ganzer ICE aufgehalten. Und ich habe mir was aufgeschrieben, und zwar ist, das war laut Paragraph 38 Bundespolizeigesetz, hat eine Person vorübergehend von einem Ort zu verweisen, also haben das Recht dazu, oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes zu verbieten, aber nur zur Gefahr einer Abwehr. Ob das überhaupt dann vorgekommen ist, also die Gefahr war ja längst nicht mehr da, es ist schon längst alles passiert, die Fahrt wurde weitergeführt und im Grunde ist nichts weiter passiert. Und das war halt dann so, dann in Hannover ist dann der Sprecher der Bundespolizei oder so, ist dann in den Zug gestiegen, hat dann quasi über Lautsprecherdurchsage dann gesagt, dass einen Platzverweis für St. Pauli-Fans oder die in dem ICE gibt und alle aufgefordert seien, den Zug zu verlassen. Und der Zug wurde dann verlassen, einheitlich. Und ich kann mir dann vorstellen, und ich kenne den einen oder anderen unserer Ultras, und ich sag mal so, die überlegen sich Sachen 3-mal gründlich. Wenn sie gesagt haben, wir steigen alle zusammen aus, dann haben wir das auch einen Grund gehabt, dass wir zusammen aussteigen. Und es wurden nur, also ich denke mal, jetzt kommt auf der Punkt, warum 150 Fans eingegeben worden sind, 200. Es wurden nur alle männlichen Fans kontrolliert. Es wurden Personalien aufgenommen, Bildaufnahmen angefertigt und die Personen wurden dann durchsucht. Dementsprechend auch Bildermaterial zum Abgleich quasi fertiggestellt. Und was war denn die Konsequenz? 2,5 Stunden auf dem Bahnsteig in Hannover gewartet. Die ganzen Reisenden haben ihr Reiseziel entweder nicht erreicht oder viel Verspätung. Die durften alle umsteigen auf anderen ICEs oder Züge im Bahnhof Hannover Richtung Hamburg. Dann ist dann die Frage, wie nötig und verhältnismäßig der Einsatz war. Also wenn man dann wiederum überlegt, vorgefühlt 2-3 Wochen gab es einen riesen Aufschrei, weil 800 HSV-Fans in Bergedorf kontrolliert worden sind und gar nicht den Zug verlassen durften, nur weil sie 60 Personen gesucht haben von einer Schlägerei von vor einem halben Jahr. Also ich weiß nicht. Also erstmal, was die Braun-Weiße Hilfe dazu nochmal sagt, auf jeden Fall nochmal ein Riesenlob an die anwesenden St. Pauli-Fans für das besondere und deeskalierte Verhalten. Und ich weiß nicht, ob es an der EM liegt, aber du merkst immer wieder gefühlt nach jedem Wochenende, du hast immer eine Fanszene, irgendeine braun-weiße Hilfe oder irgendeine Hilfe, irgendwelche Fananwälte oder Fanprojekte, die sich beschweren, dass sich die Polizei so übergriffig verhalten hat. Man kann sagen, okay, Polizei hat seinen Sinn und Zweck, weil Gesetze und so, ja, okay, aber man nutzt das gerne auch mal aus. Und ich hatte das sowas Ähnliches, wir sind auch nach Magdeburg gefahren, auch mit dem Zug. Und wir sind quasi, und ich stand auch mitten im Gleis mit ein paar anderen Leuten, und wir wurden dann wirklich, wirklich reingeschubst in die Züge und reingeprügelt in die Züge. Der Kollege neben mir hat eine Platzwunde am Auge gehabt. Also die eine Faust flog an meinem Gesicht vorbei. Also ich war schon sehr erstaunt um die Gewalttätigkeit mancher Leute. Also unter der Polizeibeamten. Und das war schon, ich weiß nicht, ob die irgendwas darstellen wollen oder etwas üben wollen für die EM. Ich weiß nicht, was sie erwarten. Irgendwie Horden von polnischen, ungarischen, bosnischen Boots oder was? Ich weiß es nicht. Also, du hörst die Geschichte aus hier von Wien, Wiesbaden, Elversberg, von der Fotografin irgendwie, die wurde irgendwie kontrolliert, weil sie irgendwie fotografiert hat von einer Pyro-Aktion. Die wollte die Fotokarte nicht rausrücken, die wurde dann auch irgendwie kurz mitgenommen auf die Wache. Du hast immer solche Geschichten und gefühlt jedes Wochenende.
Ja, klingt strange. Kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich natürlich jetzt da bin ich weit weg und komme auch erst selten in die Verlegenheit, mit der Polizei Probleme zu haben. Auf der Pressetribüne ist es meistens ruhig. Aber so wie du schilderst, wie du sagst, die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt sich da natürlich schon. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch zu weit weg, um da ein Urteil abgeben zu können.
Nee, absolut. Das ist auch gar kein Vorwurf oder so, gar auf keinen Fall. Ich müsste aber dann wiederum sagen, dann habe ich dann wiederum auch die 1-2 Personen auch gehabt, so ja, aber die werden schon was gemacht haben. So ja, es kann ganz zwar sein, dass die was gemacht haben. Aber ich, also sehr oft, und Ich habe bestimmt schon, ich muss dich überlegen, keine Ahnung, 130, 40, 50 Auswärtsspiele mit St. Pauli auf dem Buckel. Ich fahre sehr, sehr viel und auch mit dem Zug, mit dem Auto oder was auch immer, alles, was für Möglichkeiten gibt. Und ist etwas, was zum Beispiel Andreas Rettig zum Beispiel mal sehr, sehr gut gesagt hat vor einiger Zeit, als der Funktionär, ich weiß nicht, wo er war, bei Augsburg oder was, bei wem, wo auch immer, keine Ahnung, wo er war, keine Ahnung. Und er meinte, jeder Funktionär oder jeder, der sich das mal kritisch sieht oder jeder, der ein bisschen privilegierter Fan ist quasi, der sollte mal sich die Mühe mal machen, mit den Fans mal mitzufahren. Mhm. Mit dem Zug, mit dreimal umsteigen, in den Bus oder wie auch immer. Dann kommst du auch in diese Situation mit, keine Ahnung, du bist am Gleis, wirst eingekesselt, darfst dich zu trinken holen, dann wirst du an der Autobahn rausgezogen, darfst 3 Stunden lang dann dastehen, dann wird der Bus kontrolliert mit Sprengstoffspürhunden, kommst du zu spät zum Spiel, kommst der zweiten Halbzeit an, du wirst nur genervt, dann kommt eine Pyroaktion, dann wirst du nicht losfahren gelassen, dann musst du 3 Stunden auf dem Parkplatz stehen. Das hatten die Fans von Bayern München in Bremen vor ein paar Monaten genauso. Die durften 6 Stunden da in Bremen noch warten, weil die Polizei noch Pyro suchen wollte, nach Tätern gesucht hat. Also das passiert andauernd für Unsinn und du musst nicht unbedingt aktiv sein. Es reicht nur, wenn du in der Nähe stehst.
Dabei bist.
Ja, es gibt schon so viele Fälle gehört, wie Menschen einfach nur da gestanden haben. 3 Meter weiter flog ihm eine Flasche oder so. Und auf einmal kommt ein Kessel vom Polizisten und sagen so, ja, ich habe aber nichts gemacht. Also ja, es war schön und gut, aber wir gucken erstmal. Und dann bist du, dann werden deine Personalien aufgenommen, da wird noch vielleicht ein Foto gemacht und irgendwann hast du einen Brief zu Hause mit Schadenverbot. Auf Verdacht. Und das ist etwas, eine Gesetzmäßigkeit auf Verdacht ein Tatverbot aussprechen, das ist etwas, was, also, ja. ich habe da keine Worte für.
Solche Geschichten haben wir natürlich in Nürnberg auch. Also hier gibt es die rot-schwarze Hilfe, Pendant zu eurer Organisation, die da unterstützt die Fans. Und klar, solche Geschichten gibt es immer wieder. Ich glaube, das ist jetzt kein Einzelfall in Hamburg oder in Nürnberg. Das ist schon flächendeckend, dass es da immer solche Vorfälle gibt. Ohne das jetzt im Einzelfall bewerten zu wollen. Ne?
Ja, und das, was ich da noch so gehört habe, also wenn es, die Geschichte wird so vorgefallen sein, wenn es jetzt die Personen jetzt am Gleis standen und nur geraucht haben, also die werden dann nicht gewartet haben und gedacht haben, guck mal, da kommt Augsburg muss hier irgendwo sein, lass sie mal suchen gehen, auf gar keinen Fall, das ist der große Quatsch. Und wenn es zu dieser Konfrontation irgendwie kam, oder was ich auch nicht glaube, laut Fernhilfe auch der Faktor auch nicht dabei war. Und wenn es halt laut der Polizei Video auf, ich sag mal, diese Personen, die am Gleis standen und nur eine geraucht haben, die waren ja nicht vermummt und es gibt bestimmt Kamerabilder dazu. Ich denke mal schon, und das habe ich auch so ein, zwei Ecken noch gehört, scheinbar, die gesucht haben, wurden auch gefunden, scheinbar. Also, ne? Also ich mal gucken, ich denke mal, letzte Woche noch nicht gesprochen, logischerweise, aber müssen wir da mal sehen. Ich werde da nochmal am Ball bleiben, nochmal hoffen, dass die Jungs und keine ernsthaft Konsequenzen erfahren wegen einer überzogenen Maßnahme. Also ich meine, da habe ich gar kein Verständnis zu. Also wenn jemand irgendwo jemanden die Fresse eintritt, Entschuldigung, wenn er sagen muss, dann habe ich dann irgendwie, kann ich wieder nachvollziehen, das ist was eines, aber wenn du, keine Ahnung, jemanden am Bahnsteig stehst und da irgendwie ein bisschen verbale Sachen austauscht, dann ist, glaube ich, was anderes. Also dann mal gucken. Also ich habe da Vertrauen in unsere braun-weiße Hilfe, wie Leute auch in ihre Fanhilfen Vertrauen haben sollten. Genauso deswegen sind auch die Karlsruher Sozialarbeiter auch im Fanprojekt, sie haben da gerade Riesenprobleme da, weil sie nicht aussagen sollen oder nicht aussagen wollen, aber aussagen müssen scheinbar und jetzt auch scheinbar in Beugehaft gekommen sind. Und wie gesagt, so soziale Arbeitsprojekte sind wichtig, auch Vertrauens, gerade so als Schnittstelle zwischen Polizei, Staat und Zivilbevölkerung. Das ist genauso wie das Vertrauen zum Anwalt, zum Arzt, zum Psychiater oder wie auch immer. Also du brauchst hier eine Person, die du dich anvertrauen kannst, ohne dass da irgendwie Staat oder Polizei zwischenfunkt. Hoffen wir, ich sag so, es hat schon seinen Grund, warum viele Fanszenen damals 2008, glaube ich, auch in Österreich auch keinen Bock hatten auf die EM oder Schweiz, weil sie wussten, dass die Repressionsschraube so angezogen wird. Da siehst du nicht einmal ums Eck. Aber naja, das war im Grunde nur mein Take dazu nochmal zur ganzen Polizeigeschichte nochmal nach dem Spiel.
Klar.
Hab doch mal ein paar Minuten nochmal eingenommen, liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht mir das bitte, aber das war nochmal wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen. So, naja, im Grunde. Hätte eigentlich ein schönes, entspanntes Spiel, also Spiel, es war ja entspannt, war ja alles super, aber der Nachhauseweg hat nochmal getrübt und so. Also es hat nochmal sich
nochmal ja,
quasi wie eine Niederlage angefühlt, wenn du immer nur genervt wirst und dann abgefuckt zu Hause ankommst und nach, keine Ahnung, du hättest um, ich lüge jetzt mal, 22:30 war, glaube ich, der angepeilte Zeitpunkt, nach Hause zu kommen. Und wenn du um 1 dann zu Hause bist oder 2, so, da ist dann auch scheiße. Aber naja.
Da brauchst du manchmal nicht einmal Polizei dazu, um das zu schaffen. Das ist mir bei diversen Auswärtsspielen auch mit Hilfe der Deutschen Bahn schon öfter geglückt, irgendwie 10 Stunden später nach Hause zu kommen.
10?
Das, übertrieben jetzt, aber doch schon auch in der Saison einige Spiele gehabt, wo die Rückreise sich dann etwas beschwerlich oder auch schon die Anreise sich etwas beschwerlich gestaltet hat. Aber das nach Hamburg ist das ja relativ easy. Da muss man nicht umsteigen von Nürnberg. Ich habe ja das, ich habe ja die Ehre, heuer nochmal in dieser Saison nochmal nach Hamburg reisen zu dürfen am letzten Spieltag.
Am letzten spielt er hier gegen
gegen die anderen.
Gegen die anderen?
Ja.
Ja, okay. Vielleicht habt ihr
noch. Also wenn da noch irgendwas zu erledigen ist, dann übernimmt es Nürnberg.
Achso, ich hab einen Traum, dass wir dort den Aufstieg feiern und dann die schön abkotzen und dann da nicht aufsteigen. Und dann die das gleiche machen wie gegen Gladbach vor 6, 7 Jahren. Quasi Böller auf die Nase schmeißen und dann abkotzen. Das ist so mein Ziel. Also die maximale Demütigung für diesen Verein. Nö, weil ich bin seit 20 Jahren mehr St. Pauli-Fan. Ich bin seit der dritten Liga, als die zeitgleich gegen Arsenal gespielt haben oder gegen FC Porto oder was auch immer. Also wenn wir ganz unten waren, waren die ganz oben. Und jetzt sind wir dabei, an denen vorbeizuziehen. Wenn das ein Liga-Trend dann ist, bin ich da zufrieden. Und das gönne ich denen maximal. Und ich gönne denen, dass die so werden wie, keine Ahnung. Wen haben wir denn so als mittelmäßigen Zweitligisten, der nie nach hoch und nicht runter geht?
Sag jetzt nicht Nürnberg.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, sag das bitte nicht.
Das hast du jetzt gesagt. Aber ja, wie gesagt, so, das nochmal dazu. Also ich sag nur, ne,
Nimm Fürth.
Also wenn ihr nochmal Lust habt, da nochmal zu gewinnen, könnt ihr das gerne machen. Mein Segen habt ihr.
Danke, ich geb's weiter.
So, Uli, das war's eigentlich auch schon. Das war unsere Folge. Im Grunde hätten wir es eigentlich auch schon kurzknackig abhandeln können, aber sind wiederum, weil in diesem Spiel sind so viele Sachen passiert.
Alles
drumherum
gut.
Drumherum noch, dass wir nur nochmal kurz eintauchen mussten. Gegen wen spielt er jetzt die Woche drauf?
Also Hertha. In Berlin. In Berlin.
Abend? Also
20:30 Uhr, Topspiel am Samstag, Samstagabend, kostet mich mein Osterwochenende. Ich weiß nicht, was die DFL geritten hat, dieses Spiel zum Topspiel zu erklären. Zwei mittelmäßige Zweitligamannschaften, aber gut, sie werden sich was dabei gedacht haben. Schalke haben wir dann auch noch Topspiel, ist auch noch Samstagabend, 20:30 Uhr, 2 Wochen später.
Ja, ich muss sagen, diese Samstagabendspiele sind schon irgendwie geil in Berlin. Wir hatten das ja auch vor einem halben Jahr, also es war schon richtig, richtig geil. Also so, genieß das. Ich find's Samstagabend Berlin super.
Naja, das Spiel, also so viel von Berlin kriegt man dann immer mit. Und am nächsten Tag geht es dann zeitig zurück, weil ja doch Osterwochenende ist und dann so mit Familie ist es dann schon ganz cool, mal irgendwie mal zu Hause zu sein. nicht nur 2 Tage unterwegs. Aber gut. Ja. Jammern auf hohem Niveau.
Wir haben Ostersonntag Paderborn zu Hause. Oh, scheiße, Mann. Paderborn oder Elversberg zu Hause, weiß ich nicht. Nee, Paderborn haben wir zu Hause. Paderborn, stimmt. Ich habe letztens Kartenmischung für Paderborn. Also Paderborn.
Ja, wir haben danach, hat er nächste Woche drauf das Heimspiel gegen Kiel. Da können wir euch noch ein bisschen Schützenhilfe leisten, vielleicht. Wenn das denn überhaupt noch nötig sein sollte. Also Kiel ist für mich ein Phänomen. Das verstehe ich immer noch nicht, wieso die Zweite sind. Da hat der Nürnberg relativ souverän 2-0 gewonnen, aber. Ja, Respekt, wie die das durchziehen, muss man sagen. Ja,
absolut.
Dass Kiel vielleicht hochgeht und also auch Nürnberg ist 2018 aufgestiegen, da hat es auch keiner erwartet. Da hat es dann so eine Eigendynamik bekommen und eine gute Mannschaft irgendwo auch funktioniert. Kann immer mal wieder passieren, dass man dann plötzlich da vorne mitspielt. Ist halt nicht planbar, aber es kommt ja in Nürnberg einiges Geld jetzt rein im Sommer. Das wissen wir ja schon für Usun, für Brown. Wenn man das sinnvoll investiert, zumindest zum Teil, dann hoffe ich mal, dass man nächstes Jahr eine Mannschaft am Start hat, die da vielleicht zumindest wieder ein bisschen oben mitspielen kann, ohne jetzt zu sagen, sie muss aufsteigen.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Uli,
gut, vielen Dank. Für alles Gute.
Dir einen schönen Abend noch.
Danke, dir auch.
Und man hört sich. Hörer, euch eine schöne Länderspielpause. Ihr in 2 Wochen hört ihr uns wieder gegen den SC Paderborn. Ciao, ciao.
Tschüss.